Deutschlandfunk, Kultur heute.
Wer in Deutschland nördlich des Aldi-Äquators wohnt, also im Gebiet von Aldi Nord, der erinnert sich sicher noch an die Tüten mit den diagonalen blau-weißen Streifen. Ein Kunstwerk war diese Plastiktüte, die vor 6 Jahren endgültig abgeschafft wurde, um durch umweltfreundliche Tragetaschen ersetzt zu werden. Ihren Schöpfer Günter Frutrunk hat die Tüte damit um mehr als 30 Jahre überlebt. Jetzt ist ein weiteres Kunstwerk von Günter Frutrunk in Gefahr, was in der Kulturszene zu einem Aufschrei geführt hat. In Düsseldorf hat Frutrunk nämlich Ende der 60er Jahre die Fassade eines Hochschulgebäudes gestaltet. Wandfüllende Mosaike aus rechteckigen Keramiken in Rot-Blau-Schwarz bzw. Blau-Weiß-Schwarz. Vom Muster her der Aldi-Tüte gar nicht so unähnlich. Und im Zuge der Sanierung und Modernisierung des Campus soll das Gebäude samt Kunstwerk abgerissen werden. Leute aus der Kultur machen sich jetzt für den Erhalt des Gebäudes stark, zum Beispiel von Museen, in denen Günter Frutrunk seit vergangenem Jahr in einer Wanderausstellung gewürdigt wird, anlässlich seines 100. Geburtstags. Auf der einen Seite also die Würdigung dieses Künstlers und auf der anderen Seite ist eins seiner Kunstwerke in Gefahr. Ist denn das Gebäude, dessen Fassade Frutrunk gestaltet hat, erhaltenswert? Das habe ich den Architektur- und Kunsthistoriker Martin Seidel gefragt.
Ich kann aus kunsthistorischer Sicht mit einem klaren Ja antworten, das Gebäude soll erhalten werden. Und zwar ist es weniger von der Form der Architektur her interessant, als eben durch die Gestaltung von Frutrunk. Das ist ein ganz bedeutendes Beispiel einer Kunst, die ein Gebäude ganzseitig oder allseitig umschließt. Und für Frutrunk selbst war dieses Gebäude so wichtig, dass er den Entwurf tatsächlich auf der Documenta präsentieren wollte. Das ist dann nur daran gescheitert, dass die Documenta sagte, nein, wir wollen lieber deine Tafelgemälde zeigen. Und das Audimax von Frutrunk ist auch ein ganz wichtiges künstlerisches Dokument der damaligen Kultur und des damaligen Kunstverständnisses. Das sieht man auch daran, dass Ende der 70er Jahre Frutrunk tatsächlich von der Bundesrepublik eingeladen wurde, den Raum der Stille im UNO-Hauptquartier in New York zu gestalten. Das war schon eine sehr wichtige, vorgeordnete Aufgabe. Und dass dafür Frutrunk von der Regierung ausgesucht wurde, zeigt eigentlich die Bedeutung und sein Renommee, das er damals hatte und auch das künstlerische Nachwirken, wie wichtig das uns heute eigentlich sein sollte.
Die Fassade ist also ein typisches Beispiel für Kunst am Bau. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja in beiden deutschen Staaten beschlossen, Kunstschaffende bei staatlichen Baumaßnahmen zu beteiligen. Wie sehr ist denn die Kunst am Bau in diesem Fall mit der Nutzung des Gebäudes, also mit dem Audimax, verbunden?
Das ist also bei Frutrunk natürlich ein spezieller Fall. Also viele Künstler, die beziehen sich jetzt einmal in einem inhaltlich-thematischen Sinn auf ein Gebäude. Sie illustrieren das regelrecht. Und das ist bei Frutrunk nicht gegeben, weil er eben ein abstrakter Künstler ist. Er macht eine Kunst, die auch für sich steht, aber die trotzdem nicht beliebig ist. Der konkrete Bezug zu der ehemaligen Nutzung des Gebäudes als Ingenieursschule für Maschinenwesen ist natürlich in allgemeiner Weise dadurch gegeben, dass die Gestaltung von Frutrunk sehr konstruktiv ist, sie ist berechnet und durchkonstruiert. Das passt natürlich, sagen wir mal, zu einer Ingenieursschule. Das sind Analogien, die hat Frutrunk beabsichtigt und seine Kunst war insofern auch tatsächlich sozial und politisch gemeint und zu verstehen.
Nun ist nur das Problem, dass ja dieses Gebäude abgerissen werden soll. Was passiert denn mit Kunst am Bau, wenn das jeweilige Gebäude so baufällig wird? Gibt es da Beispiele?
Ja, da gibt es durchaus Beispiele. Also es ist erstmal die Frage, was das für eine Kunst ist. Kunst am Bau kann ja alles sein. Kunst am Bau kann Tafelgemälde sein oder eine autonome Skulptur. Die kann man dann deinstallieren und kann die an einem anderen Ort versetzen. Das geht jetzt weniger, wenn die Kunst zum Beispiel Fresken sind oder auch die Installationen. Lassen sich einfach nicht so abbauen. Auch bei Frutrunk wird es schwer, aber es gibt ein Beispiel in Berlin eines Hallenbades, das abgerissen wurde. Darin hatte die Berliner Künstlerin Susanne Rie ein 60 Meter langes Keramikfries angebracht und das sollte verschwinden. Da hat sich aber ein Freundeskreis um die Künstlerin gebildet und hat gesagt, das geht überhaupt nicht. Und die haben dafür gesorgt, dass die Fliesen abgenommen wurden und eingelagert sind. Und dann haben die Fliesen einen neuen Besitzer gefunden. Das wäre jetzt ein Beispiel, da überlege ich natürlich, wenn es bei Frutrum tatsächlich zu dem Abriss kommen sollte, sollte man vielleicht darüber nachdenken, ob es Möglichkeiten der Abnahme gibt und auch der Weiterverwertung im Rahmen der Neubebauung. Also man sollte zumindest mal diesen Gedanken anticken. Also auf keinen Fall sagen, das Gebäude, wir können es nicht erhalten und dass man dann einfach das Gebäude inklusive diese Keramikfliesen zerstören lässt. Ich denke, da sollte man es erstmal aufheben. Vielleicht irgendwann fällt jemandem bald was ein, vielleicht in 20 Jahren. Die Chance sollte man nutzen.
Wäre es denn auch möglich, dass einfach das Gebäude saniert und einem anderen Zweck übergeben wird?
Das wäre ohne weiteres möglich, aus meiner Sicht, weil das Gebäude ist ja eben thematisch nicht einseitig so festgelegt oder die Kunst, dass sie einen bestimmten Code aussendet, der, sagen wir mal, nur auf ganz bestimmte Einrichtungen zutrifft. Es ist ja nicht irgendein Verteidigungsbau oder ein Bau der Bundeswehr eben, sondern es ist eine ganz freie Gestaltung, die passen würde. Und ich denke gerade, wenn man das Gebäude erhalten würde und knüpft an die aktuelle Planung an. Die sieht ja vor ein Bürogebäude zum einen und dann den Neubau einer Musikschule. Das müsste ganz gut zusammenpassen.
Gerhard Matzig hat seinen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über den drohenden Abriss des Frutrum-Kunstwerks in Düsseldorf überschrieben mit von der einstigen Kunstmetropole zur Banausen-City. Fehlt denn in der Politik insgesamt, also nicht nur in Düsseldorf, sondern insgesamt vielleicht das Verständnis für die Bedeutung von Kunst am Bau?
Das würde ich unterstreichen, ja. Insgesamt fehlt das Verständnis. Gleichzeitig muss man sagen, dass ein ganz starkes Engagement vorhanden ist, die Kunst am Bau am Leben zu erhalten und sogar auszuweiten. Es ist ein gewisses Paradoxon, dass wenige Politiker sich ganz stark dafür einsetzen. Und es ist tatsächlich so, dass im Prinzip die Kunst am Bau Befürworter in einer stärkeren Position sind als die Kunst am Bau Kritiker.
Die Idee von Kunst am Bau ist ja so ähnlich wie bei der Kunst im öffentlichen Raum die, dass auch Menschen, die mit Kunst nichts am Hut haben oder sich einen Museumsbesuch vielleicht auch nicht leisten können, mit Kunst in Berührung kommen. Stichwort Demokratisierung. Wie kommt es denn, dass es da so unterschiedliche Positionen zu gibt? Also Politiker, die sagen, das ist jetzt für mich nicht so wichtig und andere, die sich dann aber mit Werf dafür einsetzen.
Ich glaube, wenn die Menschen sensibel sind und sich für Kunst interessieren, dann sagen sie auch, die ist ganz wichtig. Und andere Leute, die sagen, einfach eine Kita zu bauen, ist viel wichtiger, als jetzt irgendwie eine Figur rumstehen zu haben, die niemand versteht. Man muss ja auch davon ausgehen, dass mal die Kunst am Bau, gerade die gute Kunst am Bau, dass die avantgardistisch ist und gar nicht so das, wie soll man sagen, ästhetische Empfinden der Bevölkerung trifft. Und insofern ist es wirklich für mich ein hoher kulturpolitischer Anspruch einzelner Politiker zu sagen, obwohl wir damit keine Wahlen gewinnen, sind wir doch dafür, sagen wir, die Kulturstaatlichkeit hochzuhalten und die Kunst in Umlauf zu bringen, eben in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, dass die Leute zumindest die Möglichkeit haben, die Kunst zu sehen, dass es Kunst für alle ist. Auch auf die Gefahr hin, dass die Leute die Kunst gar nicht haben wollen. Zumindest zunächst nicht. In vielen Fällen braucht Kunst ja auch mindestens eine Generation Zeit, bis sie angenommen wird. Ich denke auch, es dauert wirklich viele Jahre, bis eigentlich der Mensch sich ästhetisch entwickelt. Also jetzt der Mensch auf der Straße, der eben nicht ins Museum geht, der aber auf der Straße einer Kunst begegnet. Die findet er heute vielleicht schrecklich. Seine Kinder finden die dann vielleicht schon schön. Und die Enkel, die sagen dann, ja, das war die schöne Kunst von damals.
Das war der Kunst- und Architekturhistoriker Martin Seidel über Kunst am Bau und ihre Gefährdung, wenn wie jetzt in Düsseldorf das Gebäude abgerissen werden soll.